Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Schön, dass du heute hier bist. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast, trotz Baustelle. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, wozu bist du heute in die Kirche gekommen an einem Sonntag? Mittlerweile gibt es doch in dieser Welt so viele Alternativen, was man sich so alles Gutes tun lassen kann oder sich selbst Gutes tun kann. Du hättest heute eher Wellness machen können, du hättest schön essen gehen können, du hättest Sport machen können, Outdoor-Sachen machen können, Biken, Wandern, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage. Du musst doch eigentlich gute Argumente haben, warum du ausgerechnet hierher gekommen bist. All die Zeit, die Aufmerksamkeit, die du bereit bist zu investieren für diesen Nachmittag, um hier dabei zu sein. Da musst du doch irgendwie so einen kleinen Nutzen auf jeden Fall irgendwie von haben, oder? Nur wir selber kennen unsere eigenen Motive, nur du kennst deine eigenen Motive, warum du hier bist. Aber ich bin jetzt mal ein bisschen dreist und behaupte einfach, dass irgendwie jeder so von uns so ein ganz bisschen Interesse an Gott hat und Gott sucht oder Gott schon kennt und deswegen irgendwie hier ist, weil er glaubt, dass er ihn hier erleben kann. Und kennt ihr das, wie das montags morgens so ist, wenn das Wochenende vorbei ist, Gottesdienst vorbei, du gehst wieder zurück in deinen Alltag, die Schule, Uni, Arbeit, du trinkst morgens so den ersten Kaffee mit Kollegen oder Freunden zusammen und dann erzählt man sich so, was hat man alles am Wochenende gemacht? Und kennst du dieses Zögern, dass du überlegst, erzähle ich jetzt von meiner Biketour und belasse es dabei? Oder erzähle ich auch davon, dass ich eben heute hier im Gottesdienst war und riskiere dann, dass ich gefragt werde, ob ich das denn ernst meine und wozu ich überhaupt an Gott glaube und was das überhaupt bringt? Und dann versuchst du vielleicht zu erklären, warum du glaubst. Und du kriegst Gegenargumente, du wirst vielleicht ausgelacht. Aber kann man wirklich Glauben rational begründen und erklären? Ist das nicht irgendwie schon an sich ein Widerspruch? Es heißt doch Glaube, weil es keine Beweise für gibt, oder? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es eine große Anzahl an Indizien gibt, die für die Existenz Gottes sprechen. Und all diese Indizien entwickeln zusammengenommen eine gewisse Überzeugungskraft, dass es Gott wirklich geben könnte. Und unter uns Christen gibt es und gab echt schon eine ganze Menge cleverer und blitzgescheiter Leute, belesene Experten der unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachrichtungen, die bereits sehr gute Argumente aufgeschrieben haben, die für einen Glauben an unseren Gott sprechen könnten. Ich habe euch für heute einfach deshalb eine Auflistung an Indizien vorbereitet, die für die Existenz unseres großen Gottes sprechen könnten. Und ich bin jetzt schon seit fast 15 Jahren verheiratet und damals, als wir so kurz bevor wir zusammengekommen sind, hat meine Frau so eine Liste mit Argumenten gemacht oder mit Punkten, die ihr wichtig sind für den Mann, mit dem sie mal zusammenleben will. Ja. Und ich glaube, diese Liste, die sie gemacht hat mit diesen Argumenten und diesen Punkten, die wichtig sind, die haben nicht dazu geführt, dass wir uns verliebt haben oder so. Aber ich glaube, es war irgendwie so ein Puzzleteil auf dem Weg dahin, dass sie ihr Herz mir gegenüber geöffnet hat und wir zusammengefunden haben. Und ich glaube, das ist mit diesen Argumenten, die ich heute für euch mitgebracht habe, ähnlich so. Es wird nicht darum gehen, euch zu überzeugen, dass es Gott wirklich gibt. Aber ich wünsche mir, dass wir unser Herz aufmachen und uns einfach trauen, Gott da reinwirken zu lassen durch diese Argumente. Und bei all dem, was ich sage, ist mir klar, dass es für jedes Argument ein sehr gutes Gegenargument gibt. Vor allem die Argumentation mit Wahrscheinlichkeiten oder Unwahrscheinlichkeiten ist stets damit zu entkräften, dass es aufgrund der vermeintlichen Unendlichkeit von Raum und Zeit eine unendliche Anzahl an Universen geben könnte, die dazu führt, dass es mindestens eine genauso unwahrscheinliche Konstellation an Rahmenbedingungen gibt, die Leben, wie wir es auf unserem Planeten kennen, möglich macht. Anders gesagt, eine Wahrscheinlichkeit, die gegen Null geht, die gibt es halt eben doch trotzdem mindestens einmal. Und dennoch lade ich dich ein, dass wir heute uns von dieser Vielfalt der Gottesindizien überwältigen lassen. Ich will noch beten. Danke, Jesus, danke Gott, danke Vater, dass du eine wunderbar vielfältige Welt geschaffen hast, die wir zusammen entdecken können. Und ich lade dich ein, dass du jetzt unsere Herzen heute Nachmittag aufmachst, dass wir staunen dürfen von dem, was du an Präzision, an Vielfalt geschaffen hast und wir wieder ein kleines Stückchen mehr davon sehen können, wie wunderbar und einzigartig du uns und unsere Welt geschaffen hast. Wir danken dir dafür. Amen. Alles, was ich euch jetzt erzähle, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das haben kluge Menschen vor mir bereits aufgeschrieben. Und ich denke, wir können uns einfach davon ermutigen lassen. Und bei all dem, was wir jetzt hören, lasst uns wirklich dabei bedenken, was der Theologe Dietrich Bonhoeffer wirklich wunderbar formuliert hat. Der ist ein evangelischer Theologe gewesen, der von den Nazis im KZ umgebracht worden ist. Und er hat gesagt, das Denken kann sein letztes Warum nicht beantworten, weil auch diese Antwort wieder ein neues Warum gebären würde. Lasst uns mal einsteigen. Das erste Argument ist die Feinabstimmung der Erde. Ich glaube, das hat der ein oder andere von euch schon gehört. Das Leben und die Vielfalt auf unserer Erde, auf der wir leben, ist nur möglich, weil zum Beispiel folgende Rahmenbedingungen erfüllt sind. Die Sonne, die muss genau den richtigen Abstand zur Erde haben, damit wir den perfekten Energieeintrag haben, damit Temperaturen entstehen zwischen minus 40 und plus 60 Grad, die Leben ermöglichen. Der mittlere Abstand der Sonne zur Erde beträgt ungefähr 149 Millionen Kilometer. Und wenn der Abstand um ein paar Millionen Kilometer anders wäre, dann würden wir vielleicht verbrennen oder wir würden erfrieren. Und die Menschheit könnte hier nicht bestehen. Der Neigungswinkel der Erde, der beträgt 23 Grad zur Sonne. Dadurch entstehen die vier Jahreszeiten, die wiederum einen wesentlichen Einfluss auf die Wachstumszyklen unserer Pflanzenwelt haben, die einen Einfluss haben auf die Energie- und Wasseraufnahme, wodurch Blüte, Reife und Erholung der Natur möglich sind. Wenn die Erde gerade zur Sonne stehen würde, dann gäbe es kaum unterschiedliche Klimazonen. Keine Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen. Wenn die Erde waagrecht stehen würde zur Sonne, dann gäbe es keinen Tag und keine Nacht. Dann gäbe es eine dunkle Seite und eine helle Seite. Und durch die Rotation, die die Erde hat, erfährt jeder Ort auf der Erde täglich eine Erwärmung und eine Abkühlung. Oder die direkte und ungefilterte Partikelstrahlung der Sonne ist mittel- bis langfristig tödlich für alles Leben hier auf der Erde. Aber die gute Nachricht, unsere Erde, die besitzt ein Magnetfeld, die diese Teilen zu den Polen ablenkt, unserer Erde. Unsere Atmosphäre, die hat das perfekte Gasgemisch. Und daraus kann Ozon entstehen und das ist ein wichtiger Teil wie ein UV-Schutzschild gegen Schädigung unserer DNA durch diese Sonnenstrahlung. Aber die Ozonschicht lässt doch so ein kleines, schmales Lichtspektrum durch, durch welches die Photosynthese bei Pflanzen möglich ist. Also dieses Transformieren von CO2 in Sauerstoff, den wir brauchen, um zu atmen. Der Jupiter ist ein großer Planet. Der liegt etwa 770 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, ist ungefähr 300 Mal so schwer wie die Erde. Und deshalb funktioniert er als eine Art Gravitationssauger für Kometen für die Erde. Da schlagen minütlich Kometen ein, weil sie von dieser Masse angezogen werden und dadurch der Erde einfach wie eine Art Schutzschild funktioniert, weil hier nichts ankommt. Ohne diesen Jupiter wäre unsere Erde schon längst zerschlagen worden. Oder die Größe der Erde, die ist wirklich perfekt. Durch ihre Größe und Anziehungskraft hält sie auf der einen Seite ihre dünne Atmosphäre, die ungefähr 30 Kilometer in den Himmel ragt, mit ihren lebenserhaltenden Gasen fest. Wenn die Erde kleiner wäre, dann hätte sie keine Atmosphäre. Wäre sie größer, würde sie zum Beispiel auch freien Wasserstoff festhalten, der gefährlich ist. Sie hat die perfekte Mischung an Gasen für einen Lebensraum von Pflanzen, Tieren und Menschen. Oder der Mond. Der Mond hat die perfekte Größe und den perfekten Abstand zur Erde, um mit seiner Größe die Gezeiten in unseren Meeren hervorzurufen. Durch die Bewegung der Wassermassen in unseren Meeren durch den Mond wird vermieden, dass das Wasser stehen bleibt und vergammelt, weil es sich die ganze Zeit bewegt. Und dazu gäbe es noch viel, viel mehr zu erzählen. Und ja, zu diesen Konstellationen, die alle zusammengekommen sind, kann man entgegnen, ja, es ist eine unendlich kleine Wahrscheinlichkeit, dass all das so zusammen funktioniert, dass die lebensermöglichen Faktoren zusammenkommen und so weiter. Aber es gibt eben doch diese eine Konstellation, wo es tatsächlich passiert. Und wenn ich dieses Gegenargument höre, dann sage ich, ja, ist ein Argument, das kann ich nicht entkräften. Doch wenn ich mir diese Welt anschaue, dann sehe ich hier ein Uhrwerk. Da sehe ich eine regelhafte Ordnung, eine Schönheit und Herrlichkeit, wo ich zu dem Schluss komme, dass diese einen Urheber haben muss. Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht. Es gab mal einen Wissenschaftler, die sich auf einem riesen Kongress getroffen haben. Da waren nur die Besten der Besten dabei. Und so das Fazit von diesem Kongress war, wir sind eigentlich der Überzeugung gekommen, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Gott ist überflüssig. Mittlerweile sind wir so weit mit unserem Wissen. Und sie haben sich dann überlegt, okay, was machen wir? Wir senden einen Wissenschaftler dann zu Gott, um ihm mitzuteilen, dass die Menschheit ihn jetzt nicht mehr braucht und dass er uns in Ruhe lassen soll. Und der Mensch geht so zu Gott, dieser eine Wissenschaftler, und sagt, hey Gott, wir haben geklont, wir haben DNA entschlüsselt, wir haben das Leben und die Welt im Griff. Du solltest dich doch lieber zurückziehen, wir brauchen dich nicht. Gott antwortet recht entspannt und sagt, alles klar, ist kein Problem, aber lass uns doch vorher noch einen kleinen Wettbewerb im Menschenmachen veranstalten. Aber wir machen es so, wie ich es damals mit Adam und Eva gemacht habe. Dann sagt der Mensch, ja klar, kein Problem, machen wir. Und der Mensch bückt sich, um ein bisschen Erde aufzuheben. Und da sagt Gott, hey, stopp mal. Deine Erde musst du dir schon selber machen. Ich glaube, wir haben es geschafft, die Natur zu entschlüsseln und nachzuempfinden, die physikalischen, chemischen, biologischen Prinzipien zu durchdringen und anzuwenden. Doch eins steht fest, wir haben nichts davon selber geschaffen. Das zweite Indiz, die exakten Voraussagen aus dem Alten Testament über die Kreuzigung Jesu treffen ein. Die Bibel hat hunderte Jahre vorab, vor Jesu Kommen und seinem Wirken, zuverlässig in den prophetischen Büchern des Alten Testaments vorhergesagt, was mit Jesus geschehen wird. Und die Bibel ist wirklich durch unfassbar viele Abschriften eines der am besten belegten Bücher, die es auf unserer Welt gibt. In Sacharja 9, Vers 9 im Alten Testament steht, frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen, gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und wenn wir uns an Ostern erinnern, das ist ein paar Tage bevor Jesus gekreuzigt worden, ist er genau auf so einem Esel, auf einem Füllen nach Jerusalem reingeritten. Im Psalm 22 steht, sie haben meine Hände und Füße durchbohrt, sie teilten meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Die römischen Soldaten, die Jesus ans Kreuz genagelt haben, haben danach seinen Besitz beim Würfelspiel verspielt. In Jesaja 53, da steht wirklich, das Wirken Jesu in wenigen Versen beschrieben. Dort steht, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Aber wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und viele Leute entgegnen dem und sagen, hey, Jesus und die Jünger, die waren natürlich Gelehrte, die kannten die Tora in- und auswendig und sie waren clever, denn sie haben bewusst versucht, dass diese prophetischen Vorhersagen, die ich gerade vorgelesen habe, bewusst erfüllt werden, um seine Glaubwürdigkeit zu untermauern. Aber denkt mal drüber nach, es ist bemerkenswert. Viele von diesen Prophetien, die sind nicht durch Jesus oder durch seine Anhänger und seine Jünger erfüllt worden, sondern durch Menschen, die Jesus und seine Jünger hassten. Durch die Pharisäer, durch die römischen Statthalter, durch die Soldaten. Sie kannten diese Prophetien gar nicht. Oder sie hatten kein Interesse daran, dass diese Prophetien tatsächlich sich erfüllen. Der amerikanische Prediger Harry Allen Ironside, der 1951 gestorben ist, der wurde mal über einen Zeitungsartikel von einem Atheisten herausgefordert, den christlichen Glauben öffentlich zu verteidigen. Und damals war so Zeitung, das war so das High-End-Medium, ja, was Größeres gab es da nicht. Und er hat auf diese Herausforderung auch mit einer Gegenantwort in einem weiteren Zeitungsartikel geantwortet und hat Folgendes geschrieben. Ich bin gerne bereit, an der öffentlichen Diskussion über meinen Glauben teilzunehmen. Mein Vorschlag ist jedoch, dass der Atheist an diesem Tag 100 Menschen mitbringt, die schlechte Dinge im Leben getan haben und durch seinen Atheismus hin zum Guten verändert wurden. Ich selbst werde auch 100 Menschen mitbringen, deren Leben zerstört war und die durch den Glauben an Gott neues Leben gefunden haben und dadurch offensichtlich zum Guten verändert wurden. Diese öffentliche Diskussion ist nie zustande gekommen, weil der Atheist diese Bedingungen nicht erfüllen konnte. Und auch ich frage mich, wenn ich in die Welt schaue, gibt es Menschen, die nicht von Jesus inspiriert sind und die das Ziel haben, andere Menschen hin zum Guten zu begleiten und zu verändern, positiv? Mir würde auch nicht so viel Motivation einfallen, die sie dazu haben sollten. Das dritte Indiz ist die Ursache unseres Universums. Hast du dich schon mal gefragt, warum gibt es überhaupt etwas und warum nicht einfach nichts? Warum sind wir überhaupt da? Und auch da wieder fast alle wissenschaftlichen Disziplinen vertreten die Feststellung, dass ein jeglicher physikalischer, chemischer, biologischer, auch psychischer Zustand, in dem wir unsere Welt vorfinden, eine Ursache hat. Und diese Ursache, die liegt immer außerhalb sich selbst. Basierend auf dieser Annahme, lass uns kurz mal eine der populärsten Theorien zur Entstehung unserer Welt anschauen. Ihr habt wahrscheinlich schon mal in der Schule zumindest von der Urknalltheorie zur Entstehung der Welt gehört. Die Wissenschaft ist mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher, dass das Universum vor 14 bis 15 Milliarden Jahren einen Anfang hatte, einen Urknall. Was ist damit gemeint? Vereinfacht gesagt, geht man davon aus, dass es einen unfassbar großen Energieblitz gab aus einem kleinen winzigen Punkt heraus, also aus dem Nichts. Alles entstand aus Nichts. All das beruht auf der Annahme, dass in diesem Punkt eine unendlich hohe Materie- und Energiedichte geherrscht haben muss, die sich seither immer weiter ausdehnt und somit für die Unendlichkeit von Raum und Zeit sorgt. Diese anerkannte Theorie besagt also, dass das Universum, die Welt, das Leben sich aus einem winzigen Punkt heraus aus sich selbst heraus geschaffen haben soll. Lass das mal sacken. Ich habe euch hierzu zur Urknalltheorie zwei Zitate mitgebracht. Eins von Stephen Hawking, der ist ein britischer Physiker und Astrophysiker, der 2018 gestorben ist. Er hat gesagt, die Wetten gegen ein Universum wie das unsere stehen haushoch gegen uns. Ich denke, es gibt eindeutig religiöse Implikationen. Es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte, wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte. Ich glaube nicht, dass Stephen Hawking wirklich an Gott geglaubt hat, aber er war ein so krasser Wissenschaftler, der so viele krasse, komplexe Gedankengänge irgendwie vollzogen hat und glaube ich, in dieser Komplexität, die er durchdrungen hat, trotzdem er selbst nicht glauben konnte, verstanden haben muss, dass es etwas gibt, was über physikalische und sonstige Prinzipien hinausgehen muss. Und wenn du in die Bibel guckst, in Hebräer 11, Vers 3, steht dazu was Spannendes. Da steht, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Das lesen wir auch im Schöpfungsbericht. Es war nichts am Anfang. Wüste und Leer, passt eigentlich ganz gut zur Urknalltheorie, aber es gibt trotzdem einen wesentlichen, entscheidenden Unterschied. Ich frage mich, wie vernünftig ist es wirklich zu glauben, dass der unwahrscheinliche Zufall die Ursache unserer Existenz sein sollte? Atheisten und die Wissenschaft sagen uns, die Ursache des Universums liegt in sich selbst. Christen oder die Bibel, die sagen, die Ursache des Universums liegt außerhalb seiner selbst. Und jetzt nochmal, überlegt nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Alle anderen Phänomene, die wir als wissenschaftlich anerkannt sehen, die sagen, dass Zustände, die wir in der Welt vorfinden, immer eine äußere Ursache als Anstoß dafür haben. Nur bei dem Startpunkt unseres Universums sind wir ohne äußeren Einfluss entstanden. Ist das logisch? Ich finde nicht. Was denkst du? Entstand alles aus sich selbst oder und aus dem Nichts? Oder hat jemand außerhalb unseres Universums diesen Startpunkt gesetzt? Ich persönlich glaube, Gott ist die unverursachte Ursache. Gott ist die unverursachte Ursache. Gott hat keinen Anfang, kein Ende. Er war, ist und bleibt einfach da. Er steht außerhalb von Raum und Zeit. Und nur so kann es sein, dass er diese Dimensionen erschaffen hat. So kann er die äußere Ursache unseres Universums sein. Viertes Indiz. Die Wahrscheinlichkeit einer lebenden Zelle. Die kleinste lebende Einheit des Lebens ist eine Zelle. Das haben wir 10. Klasse Biologieunterricht oder so wahrscheinlich alle schon mal gehört. Vereinfacht besagt, besteht eine Zelle im Wesentlichen aus Proteinen. Diese wiederum bestehen aus einer oder mehreren Polypeptidketten und die wiederum sind Aminosäuren, die in einer bestimmten Reihenfolge miteinander verbunden sind. Aminosäuren sind Kohlenstoffe, Stickstoffe und Sauerstoffe, die in Ketten zusammen verknüpft sind. Sir Frederick Hoyle, britischer Astronom, Mathematiker, hat dazu gesagt, es gibt nicht den geringsten stichhaltigen Beweis für die Hypothese, dass das Leben in einer organischen Suppe hier auf der Erde entstanden ist. Wieso schwelgen die Biologen in unbegründeten Fantasien, um zu leugnen, was so offensichtlich ist, dass die 200.000 Aminosäureketten und damit das Leben nicht durch Zufall entstanden sind? Und auch dahinter steht wieder die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass sich Aminosäuren zusammenfinden und aus Zufall irgendwann sich daraus eine Zelle entwickelt, die lebt? Diese Wahrscheinlichkeit dafür, die habe ich euch mal in einem anderen Bild mitgebracht. Und zwar, wenn man annehmen würde, auf einem Schrottplatz legen alle Einzelteile für eine Boeing 747 und es fegt ein starker Tornado drüber, dann würde mit derselben Wahrscheinlichkeit hinterher ein Flugzeug dastehen, das startbereit ist, wie alle Faktoren, die zusammenkommen mussten, dass intelligentes Leben, wie wir Menschen, auf dieser Erde entstehen konnte. Und dieses Ereignis ist dabei so zu vernachlässigen, dass sich an dem Ergebnis nichts ändern würde, wenn das ganze Universum voller Schrottplätze wäre. Eine Boeing 747, die besteht ungefähr aus 6 Millionen Einzelteilen. Auch hier ist es nicht vernünftig, unter Berücksichtigung des Lebens anzunehmen, dass das ein intelligenter Schöpfer geschaffen hat. Fünftes Indiz. die Fähigkeit, gut von böse zu unterscheiden. Wenn man die Natur intensiv beobachtet, dann erkennt man, dass sie von einem zentralen Prinzip beherrscht wird. Und zwar der Gewalt des Starken gegen den Schwachen. Jedes Lebewesen und jede Pflanze hat Überlebensmechanismen. Und die führen häufig dazu, dass andere Wesen oder Pflanzen dadurch getötet werden. Vereinfacht beschreibt es das Survival of the Fittest, die Evolutionstheorie von Darwin. Und dabei werden wir Menschen gemäß dieser Theorie als stärkste Spezies dieser gewaltbereiten Natur beschrieben. Doch ich frage mich, wie ist es dann zu erklären, dass alle menschlichen Kulturen, fast alle menschlichen Kulturen auf dieser Welt so ein gewisses universelles Gefühl für richtig und falsch haben? Mal im Ernst, wenn das Ausüben von Gewalt etwas Natürliches ist, dann wäre doch das Töten der schwachen Menschen durch die Starken das logische Resultat. Das müsste doch Tagesordnung bei uns sein. Woher kommen Moral, Ethik, Liebe, Pflichtbewusstsein, Mitgefühl? Warum sollten ausgerechnet wir Menschen, anders als alle anderen Lebenswesen und Organismen, die es auf dieser Welt gibt, dieses Verständnis, diese Ethik, diese Moral empfinden können? Wir haben doch irgendwie so ein einheitliches Verständnis dazu, dass Helfen besser ist, als jemandem seinem Leid zu überlassen. Oder dass Minderheiten oder Menschenrechte schützenswert sind. Dass die Wahrheit der Lüge vorzuziehen ist. Oder dass Freiheit und Frieden besser sind als Gewalt, Brutalität, Zwang und Mord. Warum helfen wir uns gegenseitig? Woher kommt unser Sinn für Gerechtigkeit? Gibt es dafür biologische Gründe? Wie können wir als vermeintlicher Teil der Natur einen Maßstab für Moral und Gerechtigkeit entwickeln? Wieder aus uns selbst heraus, so wie bei der Urknalltheorie. Wir schaffen das einfach aus uns selbst heraus, ja, weil wir so intelligent, so high-end und selbstoptimiert sind. Ich bezweifle das. All das führt mich zu der Annahme, dass es eine göttliche Ordnung gibt, die außerhalb der Natur liegt und mir bzw. dir und uns Menschen einen übernatürlichen Maßstab gegeben hat, der uns ermöglicht, moralische Urteile zu fällen und zu verstehen, was Gerechtigkeit ist. Wenn du also an der Idee von Menschenrechten festhältst oder auch Dinge in dieser Welt gut und böse nennst, dann fällt dir hoffentlich dieser Widerspruch dabei auf, dass diese Unterscheidungsfähigkeit niemals einen natürlichen Ursprung haben kann. Es wäre also auch hier wieder vernünftig, in diesem Zusammenhang von einem übernatürlichen Gott auszugehen. Sechstes Argument. Historiker halten die Auferstehung Jesu für möglich. Also, das sind keine Theologen, sondern die forschen einfach, was ist gewesen. Und dabei muss man sich mal die grundlegende Frage stellen, wozu sollten die Jünger nach Jesu Tod für ein Märchen der Auferstehung sich opfern, wenn sie wüssten, dass es frei erfunden wäre? Die Jünger waren gemäß den Evangelien sichtlich enttäuscht, als Jesus gekreuzigt worden ist, direkt kurz nach seinem Tod. Sie haben sich verängstigt zurückgezogen, sie versteckten sich in Häusern. Und Petrus und auch die anderen Jünger, sie verleugneten Jesus und sind weggelaufen. Dazu kommt, dass die Auferstehung oder das leere Grab gemäß allen vier Evangelisten von Frauen bezeugt worden sind, obwohl nach jüdischem Recht Frauen gar nicht als Zeugen anerkannt waren. Und das war echt sehr ungewöhnlich und scheint mir aber deshalb genau dem zu entsprechen, wie es wirklich war. Jetzt pass auf, wenige Wochen nach Jesu Tod traten die gleichen Jünger, die verängstigt weggelaufen sind, wieder mit vollem Selbstbewusstsein, Zuversicht und Tatendrang in der Öffentlichkeit auf. Sie predigten mit großem Mut und sie erduldeten große Verfolgung bis hin zum Märtyrertod. Fast alle sind dafür verurteilt und umgebracht worden. Jetzt frage ich mich, woher kommt diese Wandlung der Jünger? Haben sie halluziniert? War es Selbstbetrug? Waren sie alle miteinander psychisch krank? Oder haben sie den auferstandenen Jesus tatsächlich gesehen? Und haben sie erlebt und konnten nicht anders, als davon zu erzählen, weil sie die Bedeutung und das Wunder dieser Begebenheit von tiefstem Herzen verstanden hatten. Und deshalb bereit waren, ihr Leben zu riskieren und dafür hinzugeben. Ich habe uns zum Ende drei Zitate von berühmten Wissenschaftlern mitgebracht. Und deren Ideen, Erfindungen und Erbe sind heute noch in unserem Leben präsent. Und ich finde es einfach wirklich inspirierend und spannend, was die so gesagt haben zu dem Ursprung unserer Welt. Albert Einstein war ein Physiker und Erfinder der Relativitätstheorie. Er hat gesagt, jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich nicht vorstellen mag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er schaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden. Oder Max Planck, der war auch ein theoretischer Physiker, Begründer der Quantenphysik und Miterfinder der Thermodynamik. Der hat echt das ist voll auf den Punkt getroffen. Er sagt, für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang. Für den Wissenschaftler steht Gott am Ende aller Überlegungen. Oder Werner von Siemens, der Begründer der modernen Elektrotechnik, hat gesagt, je tiefer wir in das harmonische Walten der Naturkräfte eindringen, desto mehr fühlen wir uns zu demütiger Bescheidenheit angeregt. Desto höher steigt unsere Bewunderung der unendlich ordnenden Weisheit, welche die Schöpfung durchdringt. Wir haben uns heute Indizien und Argumente für den Glauben an Gott angeschaut und ein paar gesammelt. Doch wir müssen wirklich unbedingt anerkennen, wir haben keine Beweise für Gott zusammengetragen. Keine Beweise. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der Versuch, Gott zu beweisen, würde doch bedeuten, dass ich mich erdreiste, Glauben als überflüssig oder unnötig oder erklärbar zu entlarven. Jesus selbst hat immer wieder Menschen geheilt und dabei gesagt, dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dich geheilt. Jesus hat in keinem einzigen Vers, den wir in der Bibel lesen können, die Menschen aufgefordert, Gott zu beweisen oder seine Existenz zu beweisen. Der französische Philosoph, Physiker und Mathematiker und Literat Blaise Pascal, der von 1623 bis 1662 gelebt hat, hat eine berühmte Wette aufgestellt. Und die geht so. Du sagst, Gott existiert nicht. Ich sage, Gott existiert. Wenn du recht hast, dann habe ich nichts verloren, außer dass ich vielleicht nicht alles ausgekostet habe im Leben, was unverzichtbar erscheint. Wenn es aber Gott wirklich gibt, dann ist für dich alles verloren, wenn du nicht glaubst. Dann würdest du sterben und vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen. Du hättest alles auf dieser Welt mitgenommen und trotzdem alles verloren. Ich frage uns, ich frage dich, ich frage mich heute Nachmittag, worauf wettest du? Wettest du auf die Existenz Gottes oder wettest du auf die Nicht-Existenz Gottes? Und sei dir bewusst, der Einsatz für diese Wette ist dein Leben in Ewigkeit. Wie wirst du dein Leben in Ewigkeit verbringen? Ob du das willst oder nicht? Und ich wünsche jedem von uns, dass wir dieses Leben in Ewigkeit mit Jesus verbringen. Unterm Strich geht es also um nichts weniger als darum, den Sinn des Lebens zu finden oder zu verpassen. Gott braucht meine Argumente und Beweisführung für seine Existenz nicht. Doch er sehnt sich nach meinem und deinem Glauben und nach unserer Liebe zu ihm. Ich möchte schließen mit zwei Versen von König David aus Psalm 139. Und er schreibt, erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.